Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Staatsmacht war immer sehr schnell aktiv, wenn es darum ging, bestimmte Vorkommnisse zu ahnden. Meinetwegen, wenn Steine aufs Spielfeld flogen, wenn es im Stadion Krawalle gab, wenn es staatsfeindliche Sprüche gab, wenn die Leute sich auf die Mütze gehauen haben. Also es ist immer sehr, sehr schnell bereinigt worden und der Staat ist da auch sehr rigoros vorgegangen und hat unglaublich harte Strafen für junge Leute verhängt, die also in keinem Verhältnis zu den eigentlichen Straftaten standen.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wir gehen weiter Richtung Weihnachten und damit gibt es heute den nächsten Geschenketipp. Ja, da könnt ihr euch das schenken lassen oder schenkt es euch selber. Es geht um ein weiteres Fußballbuch mit dem Titel Stadion Partisanen, Fußballfans und Hooligans in der DDR. Fand ich sehr, sehr interessant, als ich diesen Titel gelesen habe. Erschienen ist das Buch im Mitteldeutschen Verlag und habe dann gedacht, Hooligans in der DDR, ja, werden sie wahrscheinlich gehabt haben. Aber was haben die denn da gemacht überhaupt? Wahrscheinlich gegen den Staat gekloppt. Ja, nein, richtig, falsch, alles stimmt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Denn nachdem ich dieses Buch gelesen habe, von Frank Willmann und Anne Hahn geschrieben, 284 Seiten stark, da hatte ich so den Eindruck, es gab tatsächlich die Hooligan-Szene wie bei uns im, ich sage jetzt mal Westen, wo die Fans untereinander sich gekloppt haben. Ja, es ging auch in der DDR gegen den Staat, aber das war gar nicht mal so das zielgerichtete Agieren, sondern eher tatsächlich der gegnerische Verein war das Feindbild. In diesem Buch hat der Autor Frank Willmann aber auch andere zu Wort kommen lassen, die in oder mit dieser Hooligan-Szene zu tun hatten. Zum Beispiel Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, ja gerne Stasi genannt, die aus ihrer Sicht dargestellt haben, warum man den Hooligans und Fußballfans da genau kontrolliert hatte. Funktionäre sind zu Wort gekommen, Journalisten, aber eben auch die Fans selber. Und Frank Willmann schreibt es nicht so in einer Leseform, sondern eigentlich sind es Interviews, wo die Fans selber wiedergeben, was sie erlebt haben damals, an was sie sich erinnern und auch über ihre Auslandsreisen, das ging ja natürlich nur in den Ostblock, sich erinnern, was da alles passiert ist. Fand ich sehr interessant, dieses Buch, und deswegen würde ich es euch gerne mal empfehlen worden, nochmal den Titel Stadion Partisanen, Fußballfans und Hooligans in der DDR. Anne Hahn und Frank Willmann haben es geschrieben, eine überarbeitete und aktualisierte Ausgabe. Und Frank Willmann ist heute mein Gast in der Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Frank Willmann darf ich begrüßen. Der hat ein Fußballbuch veröffentlicht, das habe ich in die Hände bekommen. Stadion Partisanen, Fußballfans und Hooligans in der DDR. Ich muss zugeben, Frank, der Untertitel, den habe ich kapiert. Fußballfans und Hooligans in der DDR, da wird ja sofort ausgedrückt, worum es eigentlich geht. Aber Stadion Partisanen, da habe ich mich jetzt ein bisschen schwer mitgetan. Warum hast du, oder vielleicht auch der Mitteldeutsche Verlag als Herausgeber, diesen Titel gewählt?
Ja, hallo erstmal an alle, die jetzt hier zuhören. Hallo auch an dich. Der Titel wurde deswegen ausgesucht, weil er so ein bisschen DDR-spezifisch ist. Partisan ist ein Wort, was im DDR-Sprachgebrauch eine große Rolle gespielt hat. Und wir haben uns halt lange überlegt, also die meine Mitherausgeberin Anne Hahn und ich, wie wir die ganze Sache angehen können, ob wir da irgendwie so einen von diesen üblichen Fußballbegriffen wählen oder ob wir uns ein bisschen was raussuchen, was vielleicht die Fantasie anregt oder nicht ganz so naheliegend ist. Und da sind wir dann also quasi auf Partisanen gekommen. Man kann darunter sich dann auch vorstellen, zumindest wenn man unsere Brille auf hat, lose Gesellen, Herumtreiber, Jugendliche, Faulenzer, junge Menschen, die vielleicht was anderes wollen, die den Fußball als Ventil nutzen. Das sind nur einige der Begriffe, aber jedem Hörer und jeder Hörerin liegt es natürlich, steht es frei, noch 30 andere Begriffe dafür zu finden.
Ja, mir als Wessi hat natürlich so als Eyecatcher quasi dieser Untertitel gefallen, Fußballfans und Hooligans in der DDR, wo ich gedacht habe, oh, gab's das da drüben auch, war uns gar nicht so bewusst. Ich denke mal, es hat das gegeben, sonst hättest du nicht geschrieben, das ist so, denn das Buch ist ja immerhin 284 Seiten stark und da gibt's nun einiges, was über Hooligans in der DDR geschrieben wird, aber auch aus verschiedenen anderen Richtungen. Lass uns vielleicht erstmal über diese Hooligan-Szene sprechen. Es hat sie offensichtlich gegeben. Wie aktiv war sie denn? Und wie aggressiv war sie denn?
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel die westlichen Vorbilder im Auge hat aus England, Italien, auch aus der Bundesrepublik in den 70ern und 80ern, dann kann man das gar nicht vergleichen, weil in der DDR natürlich der Staat immer sehr genau aufgepasst hat, was seine Pappenheimer im Stadion anstellen. Das heißt, die Staatsmacht war immer sehr schnell aktiv, wenn es darum ging, bestimmte Vorkommnisse zu ahnden, meinetwegen, wenn Steine aufs Spielfeld flogen, wenn es im Stadion Krawalle gab, wenn es staatsfeindliche Sprüche gab, wenn die Leute sich auf die Mütze gehauen haben. Also es ist immer sehr, sehr schnell bereinigt worden und der Staat ist da auch sehr rigoros vorgegangen und hat unglaublich harte Strafen für junge Leute verhängt, die also in keinem Verhältnis zu den eigentlichen Straftaten standen.
Also ich als Wessi hätte jetzt gedacht, ja, das ist Aufbegehren der Jugend im Fußball, Ventil gegen den Staat, gegen das Regime, gegen die SED, gegen die Partei. Aber sie haben sich auch untereinander gefetzt. Das hat mich dann doch überrascht.
Ja, das kann man also durchaus dann vergleichen mit den Vorkommnissen im westlichen Ausland, aber natürlich nicht in dem Maße. Also es gab zum Beispiel in der DDR also nur einen erwiesenen Fußballtoten, der aber in der Wendezeit von einem Polizisten erschossen wurde, ein BFC-Fan. Aber natürlich hat der Fußball die Gemüter erhitzt und es gab also regionale Unterschiede. Das heißt, der Verein in Rot-Weiß aus der Stadt X musste nächst nicht mit dem Blau-Weißen aus der gleichen Stadt X eine freundschaftliche Verbindung gefühlt haben. Die Fans sowieso nicht untereinander. Also es gab die gleichen Rivalitäten, die halt aber, also es kochte unter dem Vulkan, wenn man jetzt die DDR so nennen möchte, brodelte es. Aber es ist sehr selten passiert, dass sich der Deckel gelüftet hat und dort Druck war wirklich entwichen ist.
Du hast diesen erschossenen Fan angesprochen namens Mike Polley. Das ist bis heute noch nicht aufgeklärt, wie genau das da abgelaufen ist, oder?
Es ist schon relativ klar, dass es ein Polizist gewesen ist, der in Notwehr, zumindest hat er so argumentiert, den Schuss abgegeben hat und der sich zu einem Querschläger entwickelt hat und wie so oft ist, wird dann irgendeiner in der fünften Reihe getroffen, der eigentlich ganz weit hinten ist, der ein neugieriger 18-Jähriger war, der vielleicht mal irgendwie zum ersten Mal in Leipzig gewesen ist, zum ersten Mal den Schuss oder den Rockzipfel von Mutti verlassen und der ist dann halt von dieser Kugel getroffen worden und weil halt auch nicht schnell genug Rettungskräfte herbeigeschafft werden konnten, ist er dann also verblutet.
Traurige Geschichte, die da passiert ist. Du stellst die Hooligans in der DDR ins Zentrum dieses Buches. Ich hatte eher so den Eindruck, irgendwie geht alles gegen Dynamo Berlin, vor allen Dingen Union Berlin gegen Dynamo Berlin, war damals wohl ein kampfintensives Aufeinandertreffen, wenn ich das so sagen darf. Du beschilderst aber auch, wie die Ausfälle, Auswüchse bei den Europacup-Reisen oder den Auslandsreisen in den Ostblock passiert sind. War das tatsächlich immer so, dass man mit Dynamo Berlin schon vermeintlich der Staatsverein in der DDR so das Hassbild schlechthin hatte, alle Fans gegen Dynamo?
Das kann man so herunterbrechen, wobei natürlich alle DDR-Vereine Staatsvereine gewesen sind. Also es gab jetzt keinen Verein, der irgendwie demokratisch geführt wurde, wie was man also mit der heutigen, mit der Gegenwart vergleichen könnte. Es waren Vereine, die immer von staatlichen Organen unterstützt worden. Es waren manchmal volkseigene Betriebe, Kombinate, dann war es wiederum wie beim BFC oder Dynamo Dresden, Polizei, Zoll und Staatssicherheit. Also es gab immer einen, heute würde man das Sponsor nennen, Hintergrund, der die Gehälter der Spieler bezahlt hat. Aber was natürlich recht ist, der BFC Dynamo hat es dann also Kraft seiner Meisterschaften, nämlich 10 hintereinander. Bayern München wird das nächstes Jahr auch geschafft haben. Hat es also der BFC Dynamo geschafft, wirklich zum meistgehassten Verein der DDR zu werden. Das lag zum einen eben an dieser Tatsache, dass man zehnmal Meister wurde und es auch nach dem Gefühl der Massen nicht mit rechten Dingen zuging. Zum anderen, dass es halt auch diesen Erich Mielke gegeben hat, dem Chef der geheimnisumwitterten Staatssicherheit, der sich da quasi als Operfan generierte. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass also der Club aus der Hauptstadt kam, aus der Hauptstadt der DDR, nämlich Berlin. Und die besonders also im Sachsen oder in Thüringen so besondere Animositäten gab gegen das, was zentralistisch in Berlin quasi für die ganze DDR beschlossen wurde. Und das hat man dann natürlich auch auf die Fußballvereine gelegt. Das heißt also, der BSC Dynamo war sehr verhasst, aber Union war auch verhasst. Also das ist nicht im Vergleich wie der BFC, aber trotzdem Union hat auch keiner gemocht. Und überall, wo die beiden Berliner Vereine auftauchten, war es also noch bis Mitte, Ende der 80er Jahre absolut üblich, dass sie mit Juden Berlin von allen, vom ganzen Stadion begrüßt wurden.
Juden Berlin, das sind nur zwei Worte von vielen, die Dynamo-Fans, und es gab sie ja auch, überzeugte Dynamo-Fans, da regelmäßig entgegengerufen worden sind. Du hast angedeutet, dass Dynamo Berlin, man meint, sehr viel mit Staatshilfe und entsprechend geforderten Schiedsrichterfehlentscheidungen immer wieder DDR-Meister wurde. Ich hatte vor Monaten mit Heiko Bonan mal über das letzte Länderspiel der DDR gesprochen und habe dann auch in dieser Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog natürlich nach Dynamo Berlin gefragt. Ich sage, wie war das denn? Er hat ja nicht für Dynamo gespielt. War das so, dass ihr auch das Gefühl hattet, die sind immer Meister geworden, weil man das so wollte? Dem war das eigentlich gar nicht so bewusst. Er hat gesagt, nö, die waren einfach besser. Da hatte keiner seine Hände im Spiel und hat dafür gesorgt, dass die von Staats wegen oder Erich Mielkes wegen immer DDR-Meister wurden. Würde das so mit deinen Eindrücken übereinstimmen können?
Also es gibt jetzt solange es keinen schriftlichen Beweis für irgendeine Bestechung eines Schiedsrichters gibt, endgültig festlegen, dass es das gegeben hat. Es gab vielleicht sowas wie vorausschauenden Gehorsam, bei man zum Beispiel bedenken muss, dass in den 80er Jahren der Chef der Schiedsrichterkommission ein Mitglied des BFC Dynamo gewesen ist. Dann wussten alle Schiedsrichter, also wenn sie im Ausland gepfiffen haben, im kapitalistischen, also im nicht-sozialistischen Ausland, waren sie alle Mitglieder der Sozialistischen Einheitspartei. Und sie wussten, wenn sie sich irgendwie gegen den, selbst nur putativ gegen den Willen von Mielke und der Staatsführung stellen würden, dass sie da möglicherweise nicht mehr hätten ins Ausland reisen dürfen. Das heißt, es gab so einen unausgesprochenen Druck. Natürlich sind die Schiedsrichter, es gab also bei jedem Verein der DDR, wie es das heute auch üblich ist, einen Schiedsrichterbetreuer, der dann also auch unterschiedliche Budgets zur Verfügung hatte. Wenn meinetwegen die Schiedsrichter beim BFC pfiffen, dann sind sie ins Interhotel gekommen und haben eine Vase bekommen und vielleicht noch einen schönen Präsentkorb. Bei Wismut Aue gab es dann vielleicht nur eine Flasche Kuppeltod und irgendeine Pension außerhalb. Also das ist schon sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Aber man darf also wirklich nicht vergessen, also alle Vereine waren alles Staatsamateure, die letztendlich alle vom Staat bezahlt wurden. Es gab keinen freien Fußball. Und Heiko Bonan hat natürlich recht. Der hat übrigens auch beim BFC mal gespielt, also nach dem HFC. Also er hat auch eine BFC-Episode als Spieler. Wenn er dir das vorenthalten hat, dann musst du ihm da nochmal auf die Finger klopfen, nachträglich. Aber der BFC hat natürlich auch sehr lukrative Angebote machen können seinen Spielern, wie heute Bayern München. Man kann das da durchaus vergleichen. Also beim BFC gab es eine gute Bezahlung. Es gab, jeder, der zu BFC gekommen ist, hat dann eine schöne Neubauwohnung bekommen. Ein Auto noch gab es. Dann gab es sehr, sehr hohe Prämien. Man hatte die Möglichkeit, regelmäßig im Europapokal zu spielen. Das bedeutete wiederum, dass man noch extra Prämien bekam. Außerdem bekam jeder Spieler, der also die DDR im Europapokal vertreten hat, während seines Aufenthalts pro Tag 10 Westmark, wo man sich also westliche Luxusartikel kaufen konnte. Das waren Anreize, die der BFC geboten hat. Deswegen war es also auch sehr, sehr selten so, dass ein Spieler gezwungen werden musste, zum BFC zu gehen. Die sind alle freiwillig gegangen und zwar haben sofort Hurra gerufen und sind losgestürmt, egal ob es jetzt von Union Berlin kam, von Hansa Rostock oder wo auch immer. Der BFC war ein Verein, wo viele hin wollten. Das hat sich zum Ende der DDR ein bisschen geändert. Aber im Vorfeld haben das viele Leute als Auszeichnung betrachtet, dorthin zu gehen. Außerdem wurden sie auch gar nicht gefragt. Sie wurden delegiert. Das ist auch so ein typisches DDR-System gewesen, dass man also nicht, dass der freie Wille nicht gezählt hat, sondern dass der Club die Spieler delegiert hat.
Ich hatte vor deinem Buch aus dem Mitteldeutschen Verlag das Buch von Hans-Ulrich Thomale vorgestellt. Ich bin Trainer, kein Diplomat. Und der schreibt das auch so, dass er delegiert worden ist als Trainer. Teilweise hat er gar keinen Bock drauf gehabt zu dem Verein, aber er schreibt eben auch, wenn es nicht gemacht hast, wusstest du genau, dann warst du raus aus dem Thema, dann war quasi dein Sport- oder Trainerleben bei ihm beendet. Und er schrieb dann eben auch, dass Anreize unter anderem Neubauwohnungen waren, die ihn dann nach Jena oder Aue gebracht haben, wo er dann doch heilfroh war, mit der Familie diese, ja, aus DDR-Sicht Luxusgüter zu bekommen. Wenn man jetzt Stadion Partisanen liest, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es ist Fußball-Idylle. Es beginnt damit, dass die ostdeutschen Fußballfans aus dem Westfernsehen oder Westkontakte genau wussten, was es dort drüben, aus deren Sicht drüben, also sprich jetzt hier BRD, an Fan-Souvenirs und so weiter gab. Das heißt, die Mutter musste stricken, damit es einen Schal gab. Die Fahne wurde gemacht, es wurden Bettlaken beschrieben, um sie am Zaun aufzuhängen. Der Beginn ist eigentlich so ein bisschen Fußball-Idylle, oder ist das ein falscher Eindruck von mir?
Ja, ich würde auch sagen, dass es natürlich auch für die große Mehrheit im Stadion auch eine Idylle letztendlich geblieben ist. Also wie für alle Menschen oder fast alle Menschen auf der Welt die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt gewesen ist. Also es ist letztendlich eine kleine Minderheit gewesen, die wir in diesem Buch Hooligans nennen, wobei es diesen Begriff in der DDR damals gar nicht gab. Die wurden als feindlich, negativ, dekadenter Fußballanhang von Staatssicherheit und Sicherheitsorganen bezeichnet. Aber das war letztendlich eine kleine Minderheit, die dann wirklich auch also Krawall gesucht hat und gegnerische Fans versucht hat zu stellen, die üblichen Geschichten, die Fahne zu mausen, den Schal zu rupfen. Das war eine kleine Minderheit.
Die aber gut organisiert waren, denn das lese ich auch bei dir heraus, die also bei Auswärtsfahrten genau wussten, die Schließfächer im Bahnhof waren klar, um schon mal den Alkohol zu reservieren. Die sind aber dann teilweise auch von der FOPO und der TRAPO, so schreibst du das, dann kannst du vielleicht die Begriffe ja nochmal erklären, begleitet worden, erwartet worden, zum Stadion beim Auswärtsspiel geleitet worden. Also dieser Staat, gegen den man aufbegehrt hat, war ja ständig präsent, war dabei. Und die Stasi ja sowieso, die sich unter das Volk mischt, um zu beobachten, wer da mit wem und gegen wen. Also man hatte quasi sein Feindbild ständig in der Jackentasche mit dabei, oder?
Das kann man so bestätigen. Also FOPO gleich Volkspolizisten, das war quasi die normalen Polizisten, wie wir sie heute auch kennen, die auf den Straßen unterwegs waren. Dann die Transportpolizei, das war eine Polizeieinheit, die auch blau-weiße Uniformen anhatte, die nur in den Zügen und auf dem Bahnhof anzutreffen war. Das heißt, die haben die Bahnhöfe gesichert und wenn Fußballfans unterwegs waren, waren dann ein bis zwei Transportpolizisten in jedem Waggon dabei. Die hatten riesenlange Knüppel. Also die kann man vielleicht mit der heutigen Bundespolizei bezeichnen, wobei die Bundespolizei ja nicht nur in Zügen auftreten kann, aber die dürfen halt quasi länderübergreifend unterwegs sein, Bundespolizei. Das durften diese Transportpolizisten auch im Gegensatz zu den Landespolizisten. Da gab es natürlich das Ministerium für Staatssicherheit, wo die jeweiligen Bezirksverwaltungen sich ab 1977 sehr intensiv um die Fußballfans gekümmert haben. Das heißt, die Fußballfans wurden direkt vom Ministerium für Staatssicherheit überwacht, weil der Staat immer Angst hatte, dass er quasi von innen deformiert werden konnte. Und die Fußballfans wurden dann wegen ihrer Nähe zu Fußballvereinen im Westen und ihrer vermeintlichen Freiheitsliebe, wurde von diesen Fußballfans angenommen, dass sie eine Gefahr für den Staat herrscht, dass sich daraus eine Gefahr für den Staat entwickeln konnte. Und so waren die Bezirksverwaltungen des Ministeriums für Staatssicherheit bei allen DDR-Oberliga-Vereinen aktiv und haben quasi, sind den Fans also auch in Zügen gefolgt, sind mit denen mitgefahren. Es gab sogar MSS-Einheiten zum Beispiel bei Dynamo Dresden, auch bei anderen Vereinen, die sich also auch um Auswärtskontingente direkt gekümmert haben, in Zusammenarbeit mit den Fanabteilungen der Vereine, die aber letztendlich auch sehr staatsnah waren. Also die Leute, die in diesen Abteilungen gearbeitet haben, waren alle Mitglieder der Freien Deutschen Jugend, der staatlichen DDR-Jugendorganisation, die also auch alle ihre Inhalte, alles, was sie an Informationen bekommen haben, sofort an die Staatssicherheit weitergegeben haben. Deswegen also auch viele Fans oder viele Fanclubs quasi illegal waren, sich nicht registrieren lassen wollten, weil sie halt einfach Angst hatten, dass sie so in die Fänge der Sicherheitsorgane gerieten.
Aber man muss deutlich machen, es waren tatsächlich Fußball-Fanclubs. Es waren keine Organisationen, deren Hintergrund war, wir nennen uns mal Fanclub, aber wir wollen gegen den Staat revolutionieren oder für einen Umsturz sorgen oder was auch immer. Das war sicherlich dann auch irgendwo mal ein Ziel, aber die Grundidee bei der Gründung eines Fußballfans war tatsächlich Unterstützung eines Vereins, nicht unbedingt gegen den Staat jetzt organisiert.
Natürlich, zu 100%. Es gab also keinen, egal ob es jetzt organisierte Fanclubs waren, also vom Verein anerkannte oder wilde, freie, nennen sie wie du willst, keiner von denen wurde gegründet, um einen Umsturz zu planen. Aber es gab halt diverse Vorfälle bei Fußballspielen, wo die Sicherheitsorgane aufmerksam geworden sind. Ein ganz wichtiger Vorfall fand am 10.1977 in Ostberlin statt, also im Rahmen einer Feier am 7. Oktober zum Jahrestag der DDR, es zu Massenunruhen gegeben ist, wo gekommen ist, wo also am Alexanderplatz das Kaufhaus komplett entglast wurde, wo es Schlägereien gab, wo Polizisten verletzt wurden, wo einem Polizisten die Waffe weggenommen wurden und wo es zum Schluss viele hunderte Verletzte und inhaftierte Menschen gegeben hat, weil sich irgendwann, also es sollte eigentlich ein Konzert stattfinden und der Strom wurde abgestellt, es kam zu einem Unfall und Chaos brach aus und irgendwann fingen dann tatsächlich Union-Fans an, Fußballparolen zu singen, unter anderem United, was sich in dem Fall auf Manchester United einerseits bezog, aber andererseits konnte man natürlich auch Union als United ins Englische übersetzen. So, und vor diesen Leuten, vor diesen jungen Menschen, das waren Fußballfans, dann haben andere mitgesungen, weil sie United schick fanden, ging also dann quasi direkt diese Krawalle aus und somit hat dann der Staat quasi in der Reflexion die Meinung entwickelt, dass dass Fußballfans eine Gefahr für den DDR-Staat sein könnten. Und ab diesem 7.10. hat man sich also intensiv damit beschäftigt. Und neben der Staatssicherheit musste sich auch die Partei, die FDJ und alle andere staatlichen Organisationen um Fanarbeit bemühen. Das war auch quasi die Geburtsstunde der sogenannten Fanarbeit in der DDR.
Entglast wurde, sehr schöner Begriff. Also die Scheiben eingeworfen, eingeschlagen.
Genau, genau.
Ja, aber damit hast du nochmal Union Berlin angesprochen, was ja auch sehr interessant ist in deinem Buch, denn die Union-Fans bekommen quasi Entwicklungshilfe von Hertha BSC-Fans aus West-Berlin, die also einreisen in die DDR, über die üblichen Checkpointe reinkommen, in Ost-Berlin sich mit den Union-Fans treffen und denen helfen, ja, entweder die Fankultur oder auch die Hooligan-Szene aufzubauen. Und vor wenigen Tagen hatten wir das Derby Union gegen Hertha und von dieser vermeintlichen früheren Fanfreundschaft ist ja gar nichts mehr geblieben. Jetzt sind sie sich natürlich spinnefeind, wo sie zusammen einem Land angehören. War das damals Entwicklungshilfe, was die Hertha-Fans, der Fanclub vor allen Dingen, die Frösche geleistet hatten damals?
Ja, man kann das durchaus als Entwicklungshilfe bezeichnen, wobei natürlich gerade die Frösche, heute würde man sie als rechtsradikale Kameradschaft bezeichnen, dort ein übles Unwesen getrieben haben, weil sie halt, weil ganz viele von denen sind auch sehr offensiv in Nazi-Klamotten aufgetaucht, also eine Kreuze um den Hals und also Nazi-Gesänge, Sieg Heil, alle möglichen deutschen Lanzerlieder haben zum Repertoire der Frösche gehört, sind aber halt rübergefahren, haben einfach aus Interesse, haben dann ein paar Leute, sind natürlich zur Union gefahren, weil sie wollten nicht zum BFC, also ein Verein, der die Sicherheitsorgane vor einem Logo hat, das war nichts für die Frösche, die sind dann zur Union, weil sie dachten, dass man sich dort auf die bürgerliche Tradition berufen würde, was natürlich nicht der Fall war, aber trotzdem sind sie halt dahin, haben die Leute kennengelernt und es kam dann zu Freundschaften und weil halt auch der Hertha BSC sehr häufig im sozialistischen Ausland im Europapokal gespielt hat. Es gab also einige Spiele in Prag, bei Bohemians Prag und auch bei Dukla Prag, sind dann sehr viele Union-Fans auch quasi in die GSR gereist, um Hertha zu unterstützen. Man muss dazu sagen, dass in den 80er Jahren es ein einziges Land gab, was man ohne Visum besuchen konnte. Das war eben die GSSR. Da konnte man also mit seinem Ausweis hin und wem der Ausweis nicht von den Sicherheitsorganen weggenommen wurde, konnte halt dorthin fahren. Und so hat sich dann auch so eine sehr, sehr intensive Beziehung zu, eine Fanbeziehung entwickelt, die von dem Verein zumindest auf Unionseite misstrauisch beäugt wurde, weil alle Union-Vereinsfunktionäre natürlich staatstragende Menschen gewesen sind. Da war keiner irgendwie ein Rebell oder ein politisch unsicherer Kantonist. Aber die Fans haben das gepflegt, es kam dann also auch zu Beziehungen und es gibt sogar Union Hertha Kinder, die dann also gezeugt wurden auf diesen Fahrten. Und die Stadtsicherheit ist dann sofort eingegriffen und hat also die Union-Fans quasi befragt zu dieser Thematik. Einige sind auch für ein paar Tage ins Gefängnis gekommen. Also die Staatsmacht hat ganz brutal auf diese Freundschaft reagiert. Letztendlich waren es aber ganz normale Fußballfans. Klar haben die sich auch abgeguckt, was die Nazis von den Fröschen, die Hertha-Nazis für sie ihr Lieder gesungen haben. Das fanden sie interessant, sicher viele, ja. Haben das auch nachinterpretiert. Aber allerdings wussten sie auch, dass wenn sie im DDR-Stadion anfangen, Nazi-Lieder zu singen, dass es ihnen dann sehr schnell an den Kragen ging, weil wir wissen ja, dass der Antifaschismus in der DDR quasi Staatsdoktrin gewesen ist.
Also ich fand es auch sehr interessant, dass man so ein bisschen rauslas, die gesamten Fans waren in der Überzahl echte reine Fußballfans und nur wenige dann allerdings quasi die Führungspersonen in diesen Fanclubs oder in der Fanszene, die hatten dann quasi vorneweg das Ziel, Randale, Theater machen, und dann haben sich natürlich auch sehr, sehr viele mitziehen lassen. Sehr schön in deinem Buch Stadion Partisan aus dem Mitteldeutschen Verlag schreibst du auch, wie auf Auslandsreisen da gekämpft wird in einem Zelt und dort das Spiel dann gesehen wird, wo aber auch da wieder Probleme sind. Aber es ist manchmal immer noch so ein bisschen die Fußballromantik bei mir entstanden, wo ich denke, ja, schön, dass man auch aus wenig Möglichkeiten das Maximale damals gemacht hat. Was ich aber auch sehr schön fand, du hast nicht nur beschrieben, wie die Hooligan-Szene in der DDR oder auch die Fanszene in der DDR war, sondern du hast zum Beispiel auch andere zu Wort kommen lassen, die jetzt diese Fanszene aus der komplett anderen Sicht bewertet haben. Zum Beispiel einen Mitarbeiter des Ministeriums für Sicherheit, gerne Stasi genannt, der sehr, sehr deutlich auch da zu Wort kommt. Ich hatte Herrn Wittstock, ist das richtig nochmal der Name?
Ja, ja.
Versucht zu erreichen. Das ist mir auch gelungen, habe mit ihm gesprochen, ob er bereit war. Er sagte, nee, ich möchte mich da jetzt nicht mehr zu äußern, das Thema ist durch. Aber bei dir im Buch macht er das und hat nochmal deutlich gemacht, wie die Stasi doch auf diese Fanszene reagiert hat. Also das fand ich sehr gut, dass du diese Seite auch zu Wort gekommen lassen hast, wo du diese Gespräche geführt hast. Du wusstest ja auch nicht, in welche Richtung die geht. Warst du manchmal selbst überrascht, wie offen die gesprochen haben, die Gesprächsteilnehmer?
Ja, man muss dazu auch sagen, dass das Buch ja, dass viele von den Interviews also vor über 10 Jahren entstanden sind, als es noch quasi noch nicht, als es noch nicht diese Invasion von Fußballbüchern gab. Das heißt, also vor uns hatte sich oder vor mir hatte sich überhaupt noch niemand mit diesen Leuten beschäftigt. Wir haben die ausgegraben, nachdem sie 20 Jahre im Dornröschen schlafen, in der DDR lagen. Und sie waren also offen, weil ganz wenige von denen überhaupt nur zu Wort gekommen waren, weil niemand sie bisher gefragt hatte. Ich weiß nicht, ob du hast jetzt nochmal versucht, okay, schön, dass er noch lebt, ja, das ist ja auch nicht so. Aber es gab halt niemanden, der sich darum gekümmert hat. Und insofern war da eine große Offenheit da. Es gab also auch keinen, der uns abgesagt hat. Also im Gegenteil, wir haben ja auch so diverse Fanbetreuer befragt, zum Beispiel auch beim BFC Dynamo, die auch alle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit gewesen sind. Es gab eine große Offenheit und unser Ziel war natürlich auch, niemanden irgendwie jetzt zu verheizen, egal ob er jetzt Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit war oder ganz normaler Fan. Wir haben also versucht, jedem so eine Stimme zu geben und jeder hat seine Geschichte erzählt. Und das Ziel war, ein Buch zu schaffen, was aus verschiedenen Stimmen besteht und es dann dem mündigen Leser oder der mündigen Leserin zu überlassen, sich ihr eigenes Bild daraus zu formen. Deswegen halten wir uns also sehr häufig auch mit Wertungen zurück, sondern lassen einfach die Leute erzählen.
Und das ist sehr, sehr interessant, denn als ich es gelesen habe, das Buch, habe ich gesagt, komm, mit dem Frank musst du was machen, damit die Fußballfans und die Hörer von Bosses Bundesliga-Blog auch darüber informiert werden, dass es dieses Buch gibt, erschienen im Mitteldeutschen Verlag, kostet genau 20 Euro, wir steuern auf Weihnachten zu, da kann man sich das sicherlich schenken lassen oder sich selber schenken, 284 Seiten, Stadionpartisanen, Fußballfans und Hooligans in der DDR. Und da gibt es noch einen kleinen Untertitel, den ich auch nicht so uninteressant finde. Vom Staat überwacht, vom Staat gefürchtet. Fußballfans in der DDR. Finde ich sehr interessant, dass wir da mal drüber sprechen durften. Wünsche dir alles Gute mit dem Buch, Frank Willmann. Es ist eine Neuauflage, muss man sagen. Das heißt, du hast es nochmal überarbeitet. Ist jetzt damit das Finale erreicht oder willst du das da noch irgendwann mal wieder aktualisieren?
Nee, also ich wollte unbedingt, dass das Buch also auch als günstiger Taschenbuchausgabe erhältlich ist. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, das also nochmal herauszubringen beim Mitteldeutschen Verlag. Das war für mich der wesentliche Punkt, weil es gibt es noch so als 3 Kilo schwere Sparte mit unglaublich vielen Fotos in einem kleinen Verlag, den niemand kennt. Also es war wichtig, das Buch nochmal erreichbar zu haben und deswegen war das gemacht. Ich beschäftige mich zwar weiterhin auch mit Fußballkultur, aber die DDR-Geschichte ist für mich jetzt doch abgeschlossen.
Aber vielleicht können wir was Neues aufschließen, Frank Willmann, wenn du sagst Fußballkultur. Fände ich sehr interessant, wenn wir das bei mir im Podcast, Bosses Bundesliga-Blog, immer wieder mal vorstellen können. Also wenn du da was Neues hast, liebend gerne her damit. Dankeschön, dass du Zeit hattest. Dankeschön, Frank Willmann.
Okay, dann gerne. Hat Spaß gemacht und euch und dir alles Gute.
Vielen Dank, Frank Willmann, dass du uns mal Einblick gegeben hast in das Buch Stadion Partisanen. Vielleicht habt ihr auch den Adok, höchst interessant. Also erschienen im Mitteldeutschen Verlag, kostet genau 20 Euro, 284 Seiten stark und ja, ein Blick hinter die Mauer, wenn man das so sagen darf. Danke dafür, Frank Willmann. Tja, das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr Bock habt, aber diesen Satz kennt ihr schon regelmäßig auswendig, denn es gibt ihn in jeder Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr Bock habt, den Kontakt zu mir herzustellen, dann liebend gerne über Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Die neuen Hörer begrüße ich natürlich auch. Schön, dass ihr dabei wart, mal reingehört habt. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Einfach abonnieren, kostenlos, dann verpasst ihr da nichts. Tja, dann sind es nicht mehr so viele Tage. Bis Weihnachten. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Geschenketipp bis dahin noch für euch. Müsst ihr mal immer wieder reinhören. Nächsten Donnerstag gibt es dann die neue Ausgabe. Dankeschön und ein erfolgreiches Wochenende wünsche ich euch. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.